Jungs, bei uns geht's jetzt weiter mit dem Programm auf Deutsch.
Hallo auf den Wellen des tschechischen Rundfunks. Zu der vor uns liegenden halben Stunde darf ich Sie nun wieder zu einer Wochenendsendung von Radio Prag einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. So wie jeden Samstag besuchen wir auch heute wieder unseren Kultursalon. Darin stellen wir Ihnen einen tschechischen Filmemacher vor, der nicht nur am 21. August, dem Tag der Okkupation der ehemaligen Tschechoslowakei durch die Sowjetarmee vor 43 Jahren Geburtstag hat, sondern der in den 1960er Jahren auch zu den Wegbereitern der neuen Welle in der tschechoslowakischen Kinematografie gehörte. Zuvor hören Sie eine weitere Lektion unseres Tschechischsprachkurses. Doch beginnen wollen wir zunächst mit einem erneuten Blick in die tschechische Geschichte. Sicher hat der ein oder andere schon einmal ein tschechisches Binnenschiff auf der Moldau gesehen. Und lange Zeit hatte die Tschechoslowakei eine Hochseehandelsflotte, für die sogar ein Freihafengelände im Hamburger Hafen genutzt wurde. Aber es gab auch tschechische Matrosen auf Kriegsschiffen. Das Kaiserreich Österreich-Ungarn unterhielt bis zum Ende des Ersten Weltkriegs in der Adria eine kleine, aber schlagkräftige Flotte. Da die K&K-Monarchie aus vielen verschiedenen Nationen bestand, dienten in seiner Marine die unterschiedlichsten Völker, unter ihnen auch Tschechen. Über die Rolle der tschechischen Matrosen in der kaiserlichen Marine hören Sie nun mehr in unserem heutigen Geschichtskapitel von Marco Zimmermann.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Kriegsschiffe im Ersten Weltkrieg und darauf Tschechen. Im Museum der Stadt Roudnice nad Labem, dem Podschipske Museum, ist zurzeit eine Ausstellung dazu zu sehen. Nun liegt Roudnice zwar am Wasser, nämlich der Elbe, doch ein Panzerkreuzer oder ein U-Boot wird es dorthin bestimmt noch nicht geschafft haben. Warum nun dieses Thema ausgerechnet hier in Roudnice? Jan Mrázek ist der Direktor des Museums und Kurator der Ausstellung.
Im Jahr 2008 hatten wir im Museum eine Ausstellung installiert mit dem Titel Tschechen im Feuer des Krieges zwischen 1914 und 1918. Eines der Ausstellungsstücke war eine farbige Postkarte, die der Matrose Jaroslav Martin aus dem kroatischen Hafen Malinska nach Roudnice geschickt hatte. Da ist uns dann die Idee gekommen, dass man eine Ausstellung organisieren müsste, die sich nur mit den tschechischen Seeleuten beschäftigt, die während des Ersten Weltkrieges an der Adria dienten. Dieser Teil der Geschichte ist bis heute relativ unbekannt. Dieser Gedanke, die Postkarte und die nicht geringe Zahl tschechischer Seeleute, regte uns dazu an, diese Ausstellung nun zu realisieren.
Hinrich Marek vom Militärhistorischen Institut in Prag forscht zur österreichisch-ungarischen Marine und erklärt, wie und wann die Tschechen Seeleute wurden.
Ihre Zeit an der Adria begann hauptsächlich um das Jahr 1905 herum, als begonnen wurde, die österreich-ungarische Marine zu modernisieren. Dafür brauchte man qualifizierte Kräfte und die tschechische Nation war damals gemeinsam mit den Deutschen in der österreich-ungarischen Monarchie in der technischen und kulturellen Entwicklung weit fortgeschritten. Kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs erreichten die Tschechen dann ihren zahlenmäßigen Höhepunkt in der Marine. Etwa 10% der Matrosen waren Tschechen.
Die Tschechen waren Maschinisten, Kanoniere, Taucher oder Funker. Sie arbeiteten als Ingenieure und Zeichner in Projektbüros und natürlich waren sie auch Musiker in den Marinekapellen. Der Historiker Marek weist aber auch auf eine wenig vermutete Profession hin.
Man darf die Ärzte nicht vergessen. Das Ärztekorps der Marine bestand zum überwiegenden Teil aus Tschechen, denn wir haben ja einen großen Komplex. Es quält uns, dass wir kein Meer haben. Jeder liebt die Ferne und die Romantik und gerade die jungen Tschechen, die Medizin studiert hatten und aus sozial schwächeren Familien kamen, suchten ihre Zukunft auf dem Meer und in der Ferne und hofften, ihre Wünsche im Ärztekorps der Marine erfüllen zu können. Unter Unter ihnen waren auch bedeutende Personen, zum Beispiel Dr. Robert Lim, der im Jahr 1918 Kommandeur des Ärztekorps war.
Zwar waren die Tschechen eigentlich Landratten, an das Leben in der Marine gewöhnten sie sich aber ziemlich schnell. Sie waren gut ausgebildet, eigneten sich das maritime Wissen schnell an und hatten kaum Probleme mit dem Deutschen, der Amts- und Kommandosprache. Erstaunlich zudem, die Kroaten, die ja am Meer aufgewachsen waren, mussten als Erwachsene erst noch das Schwimmen lernen. Die Tschechen hatten sich das Schwimmen schon in den vielen Fischteichen und Seen in Böhmen und Meeren angeeignet. Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, führte auch Österreich die neueste Waffe auf den Weltmeeren ein, das U-Boot. Es waren kleine Boote, die eigentlich nur zum Küstenschutz an der Adria vorgesehen waren. Eines dieser Boote, die U-12, torpedierte zu Beginn des Krieges im Jahr 1914 das Flaggschiff der französischen Mittelmeerflotte, die Jean Bart, und beschädigte es dabei schwer. Dieser erste Erfolg eines österreichischen U-Boots sorgte für Respekt bei den Gegnern. Für diese damals technisch äußerst komplizierten Geräte brauchte die Marine natürlich geschickte und gut ausgebildete Spezialisten. Jindřich Marek.
Österreichs U-Boot-Flotte bestand hauptsächlich aus modernen deutschen Booten und diese waren zu einem Drittel mit Tschechen bemannt. Der Grund für den hohen Anteil an Tschechen lag in dem Bedarf an qualifizierten und geschulten Kräften wie Maschinisten und Funkern. Leider war der U-Boot-Krieg grausam, die Verluste waren viel höher als bei Überwasserschiffen und deswegen finden sich unter den Verlusten der Matrosen viele Tschechen. Auch war der Dienst auf den U-Booten physisch, psychisch und gesundheitlich sehr anstrengend. Die Luft war schlecht und es gab nur mangelhafte Verpflegung. Der Dienst auf diesen Booten erforderte harte und entschlossene Männer.
1918 war, wie überall in Europa, auch bei den Matrosen die Kriegsmüdigkeit groß. Unter dem Eindruck der Februarrevolution mehrten sich Streiks und Aufstände. Auch die Matrosen auf den österreichischen Schiffen in der Bucht von Kotor probten den Aufstand. Am 1. Februar 1918 hissten die Seeleute von 40 Kriegsschiffen die rote Fahne, entmachteten ihre Offiziere und bildeten Soldatenräte. Die Hauptfigur dieser Meuterei war ein Matrose aus Mähren, Franz Rasch. Er kam aus einer deutsch-tschechischen Familie und wurde zum Führer dieser kleinen Revolution. Neben dieser bekannten Figur spielten aber auch andere wichtige Rollen, wie Jindřich Marek weiß.
Ein weiterer bedeutender Teilnehmer der Revolte war Rudolf Kreibich, ein Prager, der Musiker in der Schiffskapelle des Kreuzers St. Georg gewesen war. Er war eine Art geistiger Führer und versuchte, die Matrosen zu organisieren. Einige der heißblütigen Italiener und Kroaten zerstörten und wüteten nämlich in der ersten Phase der Meuterei, wohingegen die böhmischen Matrosen einen organisierten und rationalen Rahmen anstrebten.
Lange Zeit wurde der Aufstand von Kotor nationalistisch gedeutet, als ein Aufstand der unterdrückten slawischen Nationen gegen ihre deutschen Offiziere. Tatsächlich ging es den Meuterern aber wohl vor allem um Frieden und bessere Verpflegung. Auch Jaroslav Marcin, der Seemann aus Roudnice, nahm an der Meuterei teil, wie Kurator Mrázek erläutert.
Jaroslav Marcin, tyto zážitky pečlivě zapsal.
Jaroslav Marcin hat seine Erlebnisse sorgfältig aufgezeichnet. Während seiner Seereisen führte er Tagebuch und diese Aufzeichnungen sind bis heute eine wertvolle Quelle der Informationen. Während des Weltkriegs diente er auf bis zu 10 Schiffen. Er absolvierte mehrere Fortbildungskurse zum Artillerist und Minenspezialist und gegen Ende des Krieges gelangte er in die Bucht von Kotor. Dort nahm er dann an der Meuterei teil, die weniger ein Ergebnis der Revolution in Russland war, als vielmehr auf die mangelnde Versorgung der Streitkräfte am Ende des Krieges in der gesamten Monarchie zurückzuführen war.
Die Meuterei endete nach 3 Tagen. Auf den meisten Schiffen konnten die Offiziere ihre Mannschaften zur Aufgabe bewegen. Franz Rasch wurde gemeinsam mit 3 weiteren Haupträdelsführern von einem Militärgericht zum Tode verurteilt. Am 11. Februar 1918 wurden die Todesurteile vollstreckt. Viele Tschechen in den österreichischen Streitkräften haben aber auch versucht, sich den tschechischen Legionen anzuschließen, die unter der Fahne der Alliierten für eine unabhängige Tschechoslowakei kämpften. Im Landkrieg gab es viele Möglichkeiten, zur anderen Seite überzulaufen. Ungleich schwieriger war dies für Seeleute, denn durch die Adria nach Italien zu schwimmen, kam natürlich nicht in Frage. Manche kaperten Schiffe, zum Teil wurden sie aber gefasst. Die Legion bildet nach dem Krieg die Basis der neuen tschechoslowakischen Armee. Ganz zu Beginn der Staatsgründung, kurz nach dem Umsturz am 28. Oktober 1918, standen dem Nationalausschuss in Prag aber keine Soldaten zur Verfügung. Die Legionen kämpften noch in Frankreich, Italien oder Russland. Die einzig verfügbaren Männer in Prag waren Matrosen. Wieso sich in Prag ausgerechnet Matrosen aufhielten und wie diese dann zu den ersten aktiven Einheiten der Armee des neuen Staates wurden, erklärt Jindřich Marek.
Zu dieser Zeit hielten sich in Prag etwa 80 bis 120 Seeleute auf. Sie waren auf Urlaub, sie waren Deserteure oder sie waren als Teilnehmer des Aufstandes in Kotor bzw. als politisch unzuverlässig von den Behörden vom Meer abgezogen und in die Fabriken geschickt worden. Als es dann zum Umsturz kam, erinnerte sich der Fähnrich zur See Kubat an einige Matrosen und gab ihnen die Aufgabe, ihre Kameraden zu suchen. Schon am Abend sammelten sich 80 Matrosen in Seeuniformen mit Pelzkrägen, die sie am Bahnhof Wyschowice gestohlen hatten, auf der Prager Insel Joffin und bildeten die erste Einheit, die der Nationalausschuss in Prag befehligte.
Die tschechischen Seeleute waren also gefragte Spezialisten auf den modernen österreichischen Kriegsschiffen, kämpften im Ersten Weltkrieg mit und gegen Österreich und spielten dann auch noch eine wichtige Rolle beim Aufbau der unabhängigen Tschechoslowakei.
Soweit unser Ausflug in die tschechische Geschichte. Nun aber wollen wir, wie an jedem Samstag um diese Zeit, mit Ihnen gemeinsam wieder für knapp 3 Minuten Tschechisch lernen. Und da gehen wir heute einer Frage nach, die Sie schon immer beantwortet haben wollten. Was sind eigentlich die am meisten verbreiteten Vornamen bei Tschechinnen und Tschechen? Welche es sind, das erfahren Sie nun in einer weiteren Lektion unseres Sprachkurses, den wie immer Markéta Kachlikova für Sie zusammengestellt hat. Mit ihr im Studio liest Martina Schneibergova. Sie hören die Wiederholung unserer Lektion vom Freitag.
Willkommen beim Tschechischkurs, liebe Hörerinnen und Hörer. Auch in der heutigen Ausgabe von Tschechisch gesagt geht es um Namen. Diesmal aber nicht mehr um die geografischen, sondern die der Menschen. Das tschechische Statistikamt hat Anfang August veröffentlicht, welche Namen die im vergangenen Jahr geborenen Kinder hierzulande am häufigsten erhalten haben. Die absoluten Sieger sind
Jan
und
Teresa.
Von den 60.220 Jungen aus dem Geburtsjahr 2010 heißen 3.200
Jan,
was die tschechische Form für Johann ist. Übrigens ist dieser Name quer durch alle Generationen der gebräuchlichste tschechische Name überhaupt und wird von fast 300.000 Tschechen getragen. Von 57.000 Mädchen, die im vergangenen Jahr zur Welt gekommen sind, erhielten 2.700 die Namen
Teresa.
Teresa steht dabei als Mädchenname bereits seit dem Jahr 1999, als mit der Registrierung der Kindernamen begonnen wurde, an der Spitze der Tabelle. Jan kämpft mit Jakub abwechselnd um den ersten Platz. Auf Tschechisch ist es wesentlich verbreiteter als im Deutschen, die Kinder mit verschiedenen Diminutiven, Ableitungen und familiären Varianten der Namen anzusprechen. Jan wird am häufigsten als
Honza, Honzík
oder
Honzíček.
Der Zusammenhang mit Johannes und Hans ist offensichtlich, aber auch
Jeník, Jeníček
oder aber
Janek
gerufen. Für Teresa gibt es die Versionen
Tereska, Terinka
oder aber etwa
Terka.
In der heutigen Ausgabe von Tschechisch gesagt haben wir die Spitzenrenner vorgestellt. In einer Woche können Sie sich auf weitere Namen freuen. Auf Wiederhören.
Naslyšenou za týden.
Soweit unser Sprachkurs für heute. Wenden wir uns nun aber noch einem kulturgeschichtlichen Thema zu. In rund einer Woche jährt sich zum 43. Mal die Besatzung der früheren Tschechoslowakei durch die Truppen der Warschauer Paktstaaten. Der Einmarsch beendet je die kurze Phase der Liberalisierung während des sogenannten Prager Frühlings. Zu Ende ging auch eine einzigartige Entwicklung in der Kinematografie, die in den 1960er Jahren weltweit als neue tschechoslowakische Welle zum Begriff wurde. Zu den Wegbereitern der neuen Welle gehörte der tschechische Regisseur Ladislav Helge. Helges Werdegang ist voller Hindernisse, doch darin spiegelt sich in vieler Hinsicht auch die Entwicklung des tschechischen Films zwischen den Jahren 1956 und 1968 wider. Am 21. August dieses Jahres begeht der Filmemacher seinen 84. Geburtstag. Mehr über ihn und sein Schaffen im heutigen Kultursalon von und mit Jitka Mladková.
Die 1950er Jahre galten offiziell als Aufbaujahre des Sozialismus hierzulande. Auf der einen Seite stand ein breit manifestierter Optimismus, auf der anderen Seite der Hass gegen Andersdenkende, die man erfinderisch bei politischen Schauprozessen zu liquidieren wusste, und jede Menge Einschränkungen für alle Bereiche der Gesellschaft. 6 Jahre nach der kommunistischen Machtübernahme von 1948 gab sich Kulturminister Zdeněk Nejedlý bei einer Ansprache im tschechoslowakischen Rundfunk stolz und selbstsicher.
Schon jetzt kann man sagen, dass wir einheitlich und innig verbunden dastehen, wie kaum je zuvor. Denjenigen, die dies zerstören wollen, rufen wir mit einem alten Lied zu: Donner und Hölle, wirkungslos bleibt euer Zorn.
Alle Bereiche der Kultur wurden in die ideologische Zwangsjacke gepackt, auch die Filmkunst. Doch so sehr es verwundern mag, auch unter diesen Umständen entstanden politische Filme, die noch heute von der Filmkritik geschätzt werden. Möglich gemacht hat dies eine erste kurze Phase der politischen Entspannung, die 1956 durch Chruschtschows Kritik an Stalin auf dem 20. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion ausgelöst wurde. Bald danach meldeten sich auch hierzulande die ersten kritischen Stimmen unter den Filmemachern der Nachkriegszeit, so zum Beispiel Karel Kachinja, Wojtěch Jasný, Jan Kádár, Elmar Kloss und Jiří Krejčík. Zu dieser ersten Welle wird auch Ladislav Helge gerechnet, der zwischen den Jahren 1957 und 1967 insgesamt 7 Spielfilme gedreht hat. In seiner beruflichen Laufbahn spiegelt sich die Entwicklung der tschechoslowakischen Kinematografie jener Zeit wider. Nach dem erwähnten Parteitag der KPdSU von 1956 wurden Schriftsteller von offiziellen Stellen aufgemuntert, Drehbuchthemen aus dem aktuellen Zeitgeschehen zu bearbeiten. Zwar galten weiterhin vor allem ideologische Kriterien für die Produktion von Filmen, laut den neuen Anweisungen sollte nun aber auch der kommerzielle Erfolg eine gewisse Rolle spielen. Das leitende Organ auf dem Gebiet des Films, der tschechoslowakische Staatsfilm, war daher gezwungen, in gewissem Maße dem Interesse des Publikums entgegenzukommen. Von den Drehbuchautoren wurde immer noch die Bearbeitung von Stoffen erwartet, die im Zweiten Weltkrieg fußten oder sich auf das Geschehen in Fabriken und Landwirtschaftsbetrieben bezogen. Es machte sich aber zunehmend ein neuer Trend bemerkbar. Im Unterschied zu den bisher üblichen Agitprop-Filmen wurde jetzt zunehmend die Psychologie der Handlungsträger akzentuiert. Die von der politischen Macht vorgeschriebenen Ideale wurden mit dem realen Leben konfrontiert. Ladislav Helge hat sich vor kurzem in einem Gespräch für den tschechischen Rundfunk an seine ersten Erfahrungen erinnert, die er 1956 als Regieassistent bei den Dreharbeiten zum Film Frona von Jiří Krejčík sammelte. Am Anfang mit Augenklappen.
Die Dreharbeiten fielen in die Zeit, als das Regime begann, hart mit den privatwirtschaftenden Bauern, den sogenannten Kulaken, abzurechnen. Unser Filmstab fuhr in die mährische Slowakei, wo beinahe jedes zweite Haus mit der Bezeichnung Kulak beschriftet war. In einer der geplanten Filmszenen sollte ein mit einer roten Fahne bedeckter Traktor heranrollen und als Symbol der Kollektivierung des Landes von den Dorfbewohnern jubelnd begrüßt werden. Das waren unsere Komparsen, zu denen wir mittlerweile sehr gute Beziehungen bei den Dreharbeiten geknüpft hatten.
Was für ein Film mit ihrer Beteiligung gedreht wurde, wussten die Komparsen allerdings nicht genau. Der Traktor mit der roten Fahne machte sie aber stutzig, Ladislav Helge.
Es waren ungefähr 100 Leute aus mehreren Dörfern. Plötzlich zeigten sie eine gewisse Nervosität. Nach einer Weile kam ihr Sprecher auf uns zu und sagte: Entschuldigen Sie, wir dachten, dass hier ein Roman aus dem Dorfleben verfilmt wird, aber es handelt sich wohl um etwas Politisches. Darauf folgte die Weigerung, weiter mitzumachen.
Etwas Ähnliches wiederholte sich wohl auch in einigen anderen Dörfern. Damals begann Helge, seinen eigenen Worten nach, langsam zu verstehen, dass zwischen Drehbuch und Realität ein Widerspruch bestand. Von da an hätten in ihm Zweifel gekeimt, sagt er.
Řediteli třída páta a připravena hodně českého jazyka.
1957 debütiert Helge als Regisseur mit dem Spielfilm Die Schule der Väter. Ursprünglich hatte die Filmhandlung nichts, was Aufsehen erregen konnte.
In der ersten Drehbuchversion war noch nicht alles dabei. Erst während meiner Zusammenarbeit mit dem Drehbuchautor Ivan Kšiš kam Neues hinzu. Das Drehbuch musste wie üblich zunächst von einem künstlerischen Rat beurteilt werden und erst danach konnte es in einen dramaturgischen Plan einbezogen werden. Der Film sollte ursprünglich ein Happy End haben. Er wurde gebilligt und seine Realisierung verlief ohne jegliche Komplikationen.
Bei der Realisierung fiel aber auch das vorgesehene Happy End aus dem Drehbuch und das hatte eine explosive Wirkung. Der Lehrer Pelikan, ein Neuankömmling in einer Kleinstadt, scheitert mit seinem Sinn für die Gerechtigkeit im Konflikt mit der kommunalen Parteiobrigkeit, die ihre Macht skrupellos für eigene Zwecke einsetzt. Und so reagierte die Öffentlichkeit auf den Film.
Von Anfang an stieß der Film auf positive Resonanz. Der damalige Generaldirektor des tschechoslowakischen Films, Jiří Mareš, sagte zu mir, es habe genau solch einen Film gebraucht. Mein Film erhielt gemeinsam mit dem Streifen Die Septembernächte von Wojciech Jasny zunächst den Preis der Kritik und anschließend auch den tschechoslowakischen Staatspreis.
Vom Bildungsminister Kahuda kam sogar ein Schulterklopfen mit aufmunternden Worten. Nur weiter so mutig ans Werk, Genosse Helge. 1958 initiierte der Minister eine Filmleistungsschau im slowakischen Banská Bystrica. Bei einer Konferenz, die am Rande des Festivals stattfand, glaubten die ideologischen Revisoren, eine positive Bilanz der sozialistischen Kinematografie ziehen zu können. Helges Filmprotagonist in der Schule der Väter passte aber auf einmal nicht mehr ins Bild des real existierenden Sozialismus. Minister Kahuda und seine Parteikollegen erklärten gut ein Dutzend Filme als schädlich, darunter auch die Schule der Väter, und ließen sie aus dem Vertrieb ziehen. Das 1956 von Moskau ausgegangene Tauwetter war zu Ende. Tschechoslowakische Filmemacher suchten aber trotzdem weiter nach neuen Ausdrucksmitteln.
Wirst du!
1959 kommt Helges zweiter Film ins Kino. Velká Samota, so der Titel, spielt in einem Dorf gleichen Namens. Der Ministeriumsangestellte Arnošt Panek gibt seinen Posten auf und kehrt in seinen Geburtsort zurück, um dort dem dahin sichernden Landwirtschaftsbetrieb, den er einst mitbegründet hatte, wieder auf die Beine zu helfen. Regisseur Helge sieht die Zentralgestalt seines Filmes so.
Funkcionář, který to myslí dobře
Er ist ein Funktionär, der es gut meint, aber seine Vorstellung mit inakzeptablen Methoden durchsetzt. Als ein Mensch, der im Dienst des Bösen steht, ist er letztlich zum Scheitern verurteilt. Die Filmhandlung läuft darauf zu, dass sich Panik seiner Fehler bewusst wird und dabei in Verzweiflung gerät. Und gerade daran ist der Film gescheitert.
In der abschließenden Filmszene sitzt Panek allein auf dem Dorfplatz und fängt an zu weinen. Dieses Ende war für das zuständige Aufsichtsorgan aber nicht zu verdauen. Der Regisseur wurde aufgefordert, das Ende des Films zu überarbeiten oder auf einen Kinostart des Streifens zu verzichten. Hege entschied sich für die Änderung. Doch auch dies konnte nicht alle Kritiker besänftigen.
Trotz des anderen Endes erhielt mein Film beim Filmfestival in Pilsen den Preis der tschechoslowakischen Kritik. Der kritische Unterton war nämlich geblieben. Am nächsten Tag wurde aber auf Initiative des sowjetischen Kulturbeauftragten die Parteiorganisation der Filmkritiker einberufen und man hat mir den Preis wieder aberkannt.
Ladislav Helge war erschüttert vom harten Umgang mit seinem Werk und fühlte sich eine Zeit lang künstlerisch gelähmt. Das schlug sich letztlich auch auf seine nachfolgenden Filme nieder. In den 1960er Jahren kommt es allerdings zu einem neuen politischen Tauwetter, diesmal aber nur in der Tschechoslowakei als einzigem Ostblockland. Immer mehr Filmemacher sind motiviert, sich neu, offen und auf hohem künstlerischen Niveau mit verschiedenen Themen der Vergangenheit und Gegenwart auseinanderzusetzen. Helge wendet sich zum dritten Mal seinem Lieblingsgenre zu, dem politischen Film. Diesmal wählt er eine unverhohlen kritische Reflexion der Kluft zwischen dem realen Leben und der kommunistischen Obrigkeit. Der Film mit dem Titel Stud, die Scham, wird ab Mai 1968 im Kino gezeigt. In den Wirren des politischen Geschehens im Lande erreicht er aber kein so großes Publikum mehr wie seine Vorgänger. Dann kommt der 21. August 1968 und bald danach ein anderes fatales Datum. Auch für den damals 41-jährigen Ladislav Helge.
Es war das tragische Datum 19. April 1969, an dem Gustav Husák als Dubčeks Nachfolger zum Generalsekretär der Partei gewählt wurde. Damit wurden definitiv alle Hoffnungen begraben, die noch nach dem 21. August 1968 auf dem Gebiet der Kultur überlebt hatten.
Der frisch gebackene Generalsekretär ließ keine Zweifel aufkommen, dass von nun an alle auf den Kurs der Partei eingeschworen sein müssen.
Alles Schwankende, alles Opportunistische muss wegfallen. Es sollen aber die in der Partei bleiben, die unbeirrt geblieben sind und für die Nation kämpfen wollen.
Der Film Stud gilt auch heute noch als einer der mutigsten künstlerischen Auseinandersetzungen mit der Arroganz und der mangelnden Gewissenhaftigkeit in der Politik der kommunistischen Tschechoslowakei. Ladislav Helge brachte er jedoch nicht Ruhm ein, sondern ein Berufsverbot und damit das Ende seiner Karriere als Filmemacher. In den 1970er Jahren arbeitete Helge auf einem Postamt und später, dank der Hilfe des weltweit bekannten Bühnenbildners Josef Svoboda, als Regisseur in der Prager Laterna Magica. Erst weit nach der Wende wurde Helge für sein Werk ausgezeichnet. Im Januar 2009 verlieh der tschechische Film- und Fernsehverband ihm den Vladislav Vančura-Preis für sein Lebenswerk und den moralischen Beitrag zur tschechischen Kinematografie. Am 21. August feiert er seinen 84. Geburtstag.
Und das war sie auch schon wieder, unsere Samstagssendung vom 13. August 2011. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie uns stets auch im Internet besuchen. Unter www.radio.cz finden Sie alle unsere Beiträge zum Nachlesen und Nachhören. Am Mikrofon verabschiedet sich im Namen aller Beteiligten Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.
Posloucháte vysílání rádia.